Wer einen einigermaßen verlässlichen Führer für den Fischeinkauf möchte, findet ihn, aufgeschlüsselt nach Arten, Fanggebieten und Methoden, auf fischratgeber.wwf.de. Nun gibt es Fisch ja nicht nur im Meer, sondern auch im Süßwasser. Auch hier gibt es aber große Unterschiede. Starnberger See und Bodensee haben eher knappe Bestände im Gegensatz zum Chiemsee. Wir haben hier Florian Lackerschmidt, einen der Fischer, in aller Heilgottsfrüh um 4:30 auf seinem täglichen Trip begleitet. Es ist morgens um 4:30 auf dem Chiemsee. Ich bin zu Hause um 2:30 aufgestanden, um 3:30 weggefahren. Und jetzt sitze ich im Boot vom Herrn Lackerschmidt, der Chiemseefischer ist. Wir fahren jetzt raus, um zu schauen, was in den Netzen ist. Und dazu müssen wir über den ganzen See wegfahren, hat er mir erzählt. Denn der Fisch ist halt leider nicht überall. Da schwamm jetzt eine kleine Plastikflasche, eine weiße, im Wasser. Dran angebunden eine Schnur. An der hat der Lackerschmidt gezogen und jetzt kommt ein Netz aus dem Wasser. Da zappelt der erste Fisch drin, der zweite. Jetzt kommt lang nichts. Und noch einer.
Von der Sonnenbrille, von der Bade nichts. Sogar verspiegelt. Das sind die Sachen der Hinterlassenschaften der Menschen. Da haben wir manchmal sehr, sehr viel. Da, jetzt ist schon wieder Schluss. Das sind nur immer, wo es runter geht um über die Kante, da stehen die Barsche.
Aha.
Das ist halt das Schlimme, gell? Der Mensch ist der größte Umweltsünder.
Ja, der Mensch stört einfach in der Natur. Das stellt man wieder fest, der ist nicht vorgesehen irgendwie.
Ja. Aber ich sag, das ist eine Brille, die kann schon mal rausfallen beim Segeln.
Ja,
Segeln
klar. Davor, gell? Aber sonst finden Sie sicher so ziemlich alles im See.
Ja, das haben wir schon alles von. Der Vater hat schon mal, man möchte es gar nicht sagen, aber eine Leiche gefangen.
Also ach, es ist schon Schande.
Alles so mal. Aber die sind jetzt ziemlich, es ist schon lange Gott sei Dank nichts mehr passiert am Chiemsee mit Segelunfällen oder sowas. Gell? Das muss man mal sagen. Es ist auch nicht so lustig.
Ja. Bei der nächsten Flaschenboje kommt zuerst ein großes Gewicht zum Vorschein, dass das Netz etwas tiefer gehalten hat.
Nein, das ist zur Verankerung vom Netz.
Zum Verankern, dass es nicht
Segel
weiter,
nicht
weiter wegtreibt.
Das ist
aha, da sitzen die Fische jetzt dicht an dicht im Netz. Da gibt es keine so langen leeren Strecken zwischendrin. Und was haben wir da, Herr Lackerschmidt?
Das sind lauter Barsche und Rotaugen, aber das ist vorwiegend Barsche. Also Gott. Das ist auch so, jetzt sagt der Chiemsee auf einmal wieder irgendwo haben die Karpfen abgeleicht. Jetzt haben wir lauter so ganz kleine Karpfen von diesem Jahr. Die sind da bei den Barsch dabei. Das ist manchmal nicht so toll, diese kleine Beifang, weil
aha,
das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Aber die sind in diese, der Barsch steht in großen Schwärmen. Und in diesen Schwärmen ist meistens alles. Vom Futterfisch, vom Barsch bis über Rotaugen. Schon wieder, das ist ein kleiner Schlei, das ist auch so eine Fischart, wo in den letzten Jahren wieder sehr im Kommen ist bei uns auch. Aber jetzt raus damit, da sehen Sie jetzt zum Beispiel, das ist jetzt ein Barschfang in Perfektion.
Oh ja, da sind richtig,
das
sind richtig viele drin. Hecht?
Marvin.
Ja. Also die Arten sind ziemlich vielfältig hier im See.
Ja, sehr artenreicher See, muss man sagen. Das wird auch wieder, muss man sagen, bei uns am Chiemsee ist schon immer eigentlich jede Fischart so ein bisschen. Schau, jetzt kommt es ganz dick. Es ist nur Barsch. Es ist kein einziger anderer Fisch mehr. Man muss ein bisschen Glück haben auch am Tag. Das haben Sie gesehen, vorher war gar nichts.
Ja.
Und Kilometer weg ist dann einmal das Netz voll, so wie wir es wollen. Aber das ist halt und Glückssache ein bisschen auch. So, jetzt haben wir unsere Barschnetze, haben wir jetzt. Die tun wir jetzt noch vor, weil die machen wir dann zu Hause runter. Jetzt nicht zu kalt, jetzt fahren wir unsere Hechtnetze. Es gibt man fast keinen Fisch mehr, wo es eigentlich ganz sage ich mal, verkauft werden, weil der Mensch, erstens sind es nur noch Single-Haushalte, fast nur noch, also viele. Und es will halt keiner mehr eine Gräte. Junge Frauen ist wieder besser, sage ich, so ganz junge, die sind mehr wieder zu dem Trip übergekommen, ganze Fisch, weil der Fisch einfach mehr Geschmack hat. Aber zum Beispiel beim Hecht ist es jetzt so, dass man wirklich dieses Filet, wir verkaufen gar keinen, fast gar keinen ganzen Hecht mehr.
Kann man ja ganz gut im Salzmantel machen,
ja,
den Hecht.
Auf Gemüsebett, so im Rohr ist er wunderbar. Ja. Unsere Gewässer, unsere bayerischen, sind natürlich auch so sauber, dass man sagt, das Lebensmittel, was da produziert wird, das ist natürlich schon erster Klasse. Bloß das Paradoxe daran ist, dass unser Fisch nicht bio heißen darf, sondern nur aus, wie sagt man, aus nachhaltigem Wildfang.
Mal eine ganz andere Frage. Warum fahren Sie bei Nacht und Nebel auf den See?
Warum? Das ist natürlich eine andere Frage. Ich habe gesagt, jetzt ist es 5 in der Früh. Erstens mag ich früh raus. Der Nebel ist jetzt natürlich nicht das, was ich mir jeden Tag wünsche. Jetzt haben wir die letzten Wochen schon tolle Oktobertage gehabt. Da ist natürlich die Licht. Schauspiel sind im Oktober die schönsten vom ganzen Jahr. Das mag ich am allerliebsten, wenn ich dann rausfahre. Und es ist kein Mensch da, da ist nicht einmal ein Fischerkollege da. Es ist jetzt nicht so, dass ich meine Kollegen nicht sehen will, aber jetzt, oh, jetzt kommt der Hecht.
Aha.
Der größere Hecht.
Ja. Oh ja, oh. Der langt für etliche Leute.
Ja, der langt bestimmt für 6 Leute.
Also nochmal darauf zurückzukommen, warum fahren Sie so früh raus?
Da kann ich ein bisschen abgehen vom Thema, gell? Mit den Hechten. Nein, weil wir an der Gastronomie natürlich um 10, 11 Uhr müssen wir bei der Gastronomie sein. Das ist auch so eine Sache, die Köche wollen natürlich eine Tageskarte schreiben. Wir haben viel Gastronomien in der Umgebung. Wir fahren ein bisschen nach München rein, so in Gastronomien. Da muss man auch dann schon früh dran sein. Jetzt müssen wir eine Stunde von uns noch Autobahnfahrt rechnen. Also, da sind wir im Sommer schon früh auf der Straße auf. Das ist alles.
Ist das auch ein Grund, dass nachts mehr Fische ins Netz gehen?
Nein, das hat überhaupt keinen Grund. Das ist der einzige Grund, dass man wirklich sagt,
dass man früh liefern muss.
Dass man früh liefern muss und dass man halt, wenn man viel Fisch fängt, dass man halt auch früher dran ist, wieder da zu Hause auch. Gell. Ich sage, ich mag am liebsten früh aufstehen, dann habe ich Zeit den ganzen Tag. Dann kann passieren, was will, dann habe ich nie irgendwie einen Druck, dass ich sage, okay, jetzt muss ich das noch machen und das noch machen. Also, im Sommer ist er viel intensiver, das ist ja jetzt nur ein bisschen Nachlese, sage ich immer im Oktober, weil die Renke unsere Hauptfischart ist. Oder der Brotfisch von den Chiemseefischern, sagt man mal.
Ja.
Und der ist eigentlich schon wichtig, der Bestand, weil das ist eine wenig Gräte halt auch. Gell?
Ja.
Da sind wir momentan sehr gesegnet mit diesem Bestand, das muss man wirklich sagen, am Chiemsee.
Der ist sicher auch stark nachgefragt.
Erstens sehr stark nachgefragt, aber man muss ja sagen, es ist alles, was Fisch ist, zu beobachten in den letzten. Ich sage immer, seit der BSE-Krise ist bei uns so ein bisschen so ein Fischhype. Da ist es schon langsam losgegangen.
Aha.
Und man muss immer sagen, es nimmt kein Ende. Also,
Sie haben vorher von Ihrem Großvater gesprochen. Wie weit zurück geht denn die Fischerei in der Familie?
Ich bin jetzt die vierte Generation. Uns hat es heuer haben wir 100-jähriges Jubiläum. Man muss immer sagen, es ist schon schön, wenn man heute so einen Beruf ergreifen kann, wo es erstens wenig gibt. Muss man sagen, wir sind nur noch 16 Familien. Wir waren mal 18 zu meiner Lehrzeit. Also wie gesagt, das ist schon rückläufig auch ein bisschen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie viele eigentlich noch fischen hier am See?
Es fischen nur 16 Fischerfamilien.
Aha. Und kann man denn davon leben heute noch?
Ja, in der Heute. Also wenn wir jetzt nicht leben können, dann kann man nie mehr leben. Da hätten andere Kollegen am Bodensee, Starnberger See, viel größere Probleme, muss man wirklich sagen. Jeder Fischerbetrieb hat vielleicht ein bisschen so seine Standbeine. Mittlerweile sind wir noch im Biergarten, haben wir noch dabei, wo man einfach immer wieder, man kann dann schon gewisse Verdienstausfälle ausgleichen. Aber
ich habe gesehen, einen Bootsverleih haben Sie auch.
Ja, einen kleinen Bootsverleih, aber der ist ein Nebenerwerb, weil also das ist, man kann nicht um 3 in der Früh aufstehen. Sage ich immer, im Sommer stehen wir um 3 auf, um 3:30 fahren wir dann aus, dann sind wir 4 bis 5 Stunden auf dem See und dann sind wir in der Verarbeitung ca. 5 bis 6 Stunden, dann ist 3 Nachmittag und dann haben wir noch einen Fahrer, der fährt halt unseren Fisch dann aus, weil sonst früher habe ich es alles selber gemacht, das geht nicht. Und wie gesagt, dann ist es auch dann der Tag lang. Also man muss sagen, ich sage mir 15, 16 Stunden im Sommer habe ich dann schon immer auf der Tagesuhr. Das muss man schon auch dann immer sagen, ob das dann jeder will und an dem scheitert es halt vieles. Man muss halt schon schauen, dass so ein Beruf vielleicht irgendwie weitergeht, weil es halt auch ein Kulturgut ist, das muss man wirklich sagen. Wir fahren jetzt noch weiter, wir haben jetzt so 7 Netze, also ich sage, dass da halt schon noch ganz schön was kommt. Also das kann sein, dass nichts kommt, aber vom Gefühl her kann schon noch was kommen.
Ja,
also
wissen tut man es nicht. Was sind die Gründe dafür, dass wieder mehr Fisch gibt im See? Ist es eine bessere Wasserqualität? Ist es vielleicht auch eine Klimaänderung?
Ich weiß, mit der Klimaänderung muss man sagen, wir haben ja dieses Jahr mit dem Wasser zum Beispiel fast 29 Grad war bei uns der Rekord am Chiemsee da am Bad. 29 Grad haben wir gehabt, 28 oder 29,1, irgend sowas. Also das war schon Wahnsinn und man muss sagen, für diese Hitzeperiode hat sich der Fisch bei uns nicht verändert. Wir haben sehr gute Fänge, weil wenn immer gleichbleibende Witterung ist, das ist nicht so toll. Also wie gesagt, der Klimawandel, weiß man nicht, für die Renke ist vielleicht einmal schlecht, weil das im Winter leichter ist. Da braucht die mal kaltes Wasser, dass die der Laich reif wird. Man muss halt eben sagen, aber ich sage, der ist ja auch schleichend und die Natur entwickelt sich dann auch wieder um. Das muss man sagen, man sieht das dann schon bei gewissen Sachen. Man hat es jetzt bei diesen Schleien gesehen oder bei die sind durch das warme Wasser anscheinend, schießen die wieder ins Kraut. Also das ist alles ein bisschen interessant, aber man muss halt immer sagen, man kann schon einen Bestand sehen. Wir haben ja ein genossenschaftliches Bruthaus da von der Fischereigenossenschaft Chiemsee und da ist schon so, wir dann auch dick sehen. Also das muss man schon sagen, wir haben jetzt dieses Jahr 2018 ca. 140 Millionen Renken erbrütet, also Eier ausgesetzt im See, Larven. Davon werden 1 Million werden vorgestreckt auf so 5 cm in Netzgehegen. Das machen wir schon über seit den 90er Jahren, wie es da ganz schlecht war und der Erfolg gibt uns recht und wir gehen auch von unserem Weg eigentlich nicht weg, das muss man sagen. Also das hat alles so ein bisschen so seine Dinge. Aber wie gesagt, man kann, das ist wie beim Bauern, wenn die Erde, wenn der sät, sage ich, und die Erde nicht passt, dann kann er sehen, was er will. Und bei uns ist es halt so, das passt halt dann auch das, was, wo der Fisch jetzt momentan reinkommt. Da passt halt alles. Da ist halt Nährstoffe sind halt wahrscheinlich nur in dementsprechenden Umfang auch da. Und die Wasserqualität ist ja sowieso überall sehr gut. Also das muss man schon sagen. Man kann schon sehen, aber es muss dann auch das Umfeld ein bisschen passen. Das ist alles.
Also das sind jetzt zwei Sachen, die für den Laien sich widersprüchlich anhören. Eine gute Wasserqualität und Nährstoffe im Wasser. Ja. Man denkt immer bei Nährstoffe im Wasser, denkt man immer so an trübes Wasser und an Algen und was
weiß ich
was. Nein,
Algen sind, meine Nährstoffe, muss man immer sagen, das sind die Phosphate, was halt so nur im Wasser kommen. Und da haben wir ein bisschen Phosphat braucht man, weil das braucht der Mensch, das braucht jeder, wenn man halt kein Phosphat nicht hat, das ist schlecht. Und wie gesagt, wir haben so 10 Mikrogramm, 8 bis 10 Mikrogramm pro Liter. Und das ist noch das, was wirklich erträglich ist am Bodensee. Ich glaube, sind es mittlerweile unter 7. Und an Schweizer Seen hat man 6, da ist die Berufsfischerei am Ende. Also das muss man dann auch sagen. Man kann diese Sache schon zurückschrauben mit Kläranlagen. Aber irgendwann ist halt einmal so weit, dass man sagt, das ist ein Zustand, wo für Gewässer nicht gut ist, weil der Fisch braucht ja auch irgendwas. Der kleine Fisch, der frisst, also die Algen wachsen, dann frisst das Plankton die Algen, dann frisst der Renke das Plankton, der Renken wird gefressen vom Hecht. Wenn wir den Hecht ausnehmen, der hat sicher eine Renke drin von 25 cm. Das muss ja alles wachsen.
Aha. Jetzt fahren wir mal wieder ein Stückchen weiter zum nächsten Netz
und schauen wir mal, was da drin ist. Jetzt fahren wir mindestens 10 Viertelstunden, 20 Minuten. Gut. Das war jetzt alles vor der Haustür, aber jetzt wird es dann.
Okay.
Zander Schwämme! Zwei Stück immer mehr. Wahnsinn.
Gleich nebeneinander.
Wie vorher auch schon. Also das ist jetzt nicht mehr normal. Ich glaube, wir müssen wirklich öfters mitfahren. Dann können wir nur noch die richtigen Leute müssen im Schiff stehen.
Ja, okay, im Provision stehe ich schon öfter mal früher auf.
Da bin ich froh, dass Sie bei Nacht und Nebel dabei waren, weil da können Sie nicht wissen, wo wir die Fisch gefangen haben.
Nein, ich habe ja auch keinen Angelschein.
Nein,
darf ich auch gar nicht.
Sowas kann man ja verkaufen, sage ich. Jetzt müssen wir heim. So. Das war der letzte Meter.
Das ist das Ende.
Das Ende.
Lora München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Bequemer hat es Gerhard Baumgartner, der in Haag, Oberbayern, eine Biofischzucht betreibt. Auch ihn haben wir besucht.
Wie man leicht hört, stehen wir jetzt vor der Fischzucht, und zwar der Biofischzucht von Herrn Baumgartner. Ich wollte ihn jetzt einmal fragen, was ist eigentlich der Unterschied beim Fisch zwischen der Zucht, zwischen dem Zuchtfisch und dem Wildfisch?
Der Zuchtfisch ist halt nachhaltiger. Und im Vergleich zum Wildfisch ist er halt, bei uns in der Region ist er halt näher da, für den Verbraucher praktisch, er hat keine langen Transportwege nicht. Wird vom Chlor auf bei uns gezüchtet und ist gesund. Wir beobachten ihn ständig, wir wissen, wie es ihm geht und wir haben den praktisch von Chlor auf, bis er bei uns geschlachtet wird, haben wir ihn bei uns da und dann wissen wir genau, wie der Zustand von dem Fisch ist. Und da weiß ich genau, was der in seinem Leben mitgemacht hat oder nicht.
Wie ist denn das, wenn man es ernährungsphysiologisch betrachtet oder vom Geschmack her, was gibt es da für Unterschiede zwischen Zucht und Wildfisch?
Ich meine, der Zuchtfisch, der wird natürlich gefordert mit dem Futter, was wir ihm zur Verfügung stellen. Und da kann ich natürlich auch die Farbe ein bisschen beeinflussen vom Fisch, was er für Farbe hat. Und auch vom Geschmack, was heißt vom Geschmack, von der Festigkeit vom Fleisch her, wenn der immer gleiche Qualität und gutes Futter kriegt, dann ist der Fisch vom Fleisch her immer gleich und fest und ist auch für uns, wenn wir einen reichen und so, sehr gut zum Verwerten.
Und wenn man jetzt einmal schaut, es gibt ja Fischzucht sowohl von Meeresfischen als auch von Süßwasserfischen. Wo ist denn da der Unterschied? Außer von den Fischarten her natürlich, klar.
Ja, also der Unterschied von den Meeresfische, da kenne ich mich jetzt eigentlich nicht so aus. Ich weiß ja, bei den Süßwasserfischen, wir nehmen halt überwiegend Salmoniden, weil wir halt die gut vermehren können. Und weil das eigentlich bei uns der beliebteste Fisch ist, ob es das eine Forelle ist, ein Goldforellen oder Seeforellen oder Saibling, das ist eigentlich der beliebte Speisefisch bei uns da in der Nähe. Weil man den vielseitig verwenden kann, man kann reichen, man kann Steckerlfisch machen, man kann grillen. Und ist auch von den Geräten her einigermaßen so, dass man essen kann, ohne dass man Haufen Geräten dabei hat.
Und jetzt eine ganz entscheidende Frage eigentlich. Sie haben hier eine Biofischzucht. Was ist denn der Unterschied zwischen einer ganz gewöhnlichen Fischzucht und einer Biofischzucht?
Also in der Biofischzucht hat man halt bestimmte Auflagen, die was man einhalten muss. Man muss das auch ein bisschen als Idealist sehen. Ich möchte halt, dass die Fische naturnah aufwachsen, dass sie nicht in einem Betonding drin sind, sondern so natürlich wie es geht, auf Kiesboden, auf einem natürlichen Ufer. Und dass wenig Fisch viel Platz haben, auf Deutsch gesagt, dann entwickeln sich die Fische auch ganz anders. Also die haben jetzt von den Flossen her haben die einwandfrei, die haben keine Abnutzungserscheinungen vom Beton oder irgendwas. Sind vom Fleisch her finden die immer etwas fester und wachsen auch langsamer, weil sie nicht so her drin werden. Das ist natürlich geschmacklich und man hat jetzt zwar nicht die Ausbeute an Fisch, wie wenn ich es konventionell halte, da kann ich mehrere besetzen, aber ich finde halt, dass ich einen gesünderen Fisch habe und auch vom Geschmack her besser.
Ja, das ist im Prinzip so wie bei einem Biobauern auch, der hat auch weniger Ertrag, ja. Weil er die Sachen halt gesünder wachsen lässt.
Genau.
Also insofern hat man bei der Biofischzucht einerseits einen Fisch, der höchstwahrscheinlich besser schmeckt, darf ich mal sagen.
Ja.
Und auf der anderen Seite hat man dabei auch ans Tierwohl gedacht.
Genau.
Jetzt habe ich gerade gesehen, Sie haben auf dem Wagerl da das Futter hergebracht. Das sind kleine Pellets, kleine Körner. Was ist denn da eigentlich drin?
Also es ist ein Biofischfutter von der Grünleinsmühle. Die arbeiten auch nach Naturlandrichtlinien. Da ist ein Fischmehl drin aus nachhaltiger Fischerei. Das ist praktisch ein Schlachtnebenprodukt, das muss da wieder verwertet wird. Also es werden nicht extra Meere leer gefischt wegen dem Fischfutter, sondern das ist aus dem Fisch, was praktisch überbleibt, das wird verarbeitet zu Fischmehl und dann Soja und Weizen und die ganzen Sachen, was halt noch alles so drin sind, das sind alles aus biologischem Anbau und das ist ja so ein kompaktes, gutes Futter. Wenn ich den Fisch praktisch futter, dann habe ich auch nicht viel Schmutz drin, weil die das ganz stark verwerten, also da ist nicht viel Dreck dabei. Jetzt haben die auch immer in einem sauren Wasser drin praktisch. Und wir damals auch nicht überfordern, weil es passiert ja nichts. Die haben ja Zeit zum Wachsen bei uns.
Das ist auch so ein Unterschied. Ja? Kann man da einen Zeitraum angeben, wenn man es an einer ganz normalen, konventionellen Fischzucht der Forelle kauft? Wie alt ist die, wenn sie gleich groß ist wie bei Ihnen?
Ich sage einmal, ab 1,5 Jahren oder so, glaube ich, haben die konventionellen schon einen Erfolg und bei uns geht es einmal bei 2 Jahren los. Bis 3 Jahre werden die Fische. Also ein Fisch wächst schon relativ schnell, wenn es einem taugt, wenn die Wassertemperatur stimmt. Wenn er keine Krankheiten kriegt, dann passt das auch.
Ja. Aber da ist schon ein Unterschied von der Lebenszeit, die ein Fisch braucht, bis er so weit ist. Dann, ne?
Ja.
Spannend finde ich ja, dass Sie eine Mischung haben aus tierischem und pflanzlichem Futter in Ihrem aufbereiteten Kornfutter. Ist es nicht so, dass die Salmoniden ja eigentlich nur Mücken und sowas fressen?
Ja, ich meine, durch das, dass wir Naturbauer haben, haben die natürlich sehr viel Bachflohkrebse, weil es fällt ja auch Laub rein. Und die haben ganz viel tierische Nahrung im Wasser schon, was die Fischfasern aufnehmen. Mhm. Und ich fordere da die Fische jetzt nicht jeden Tag, die müssen sich schon selber ein bisschen was suchen. Also normalerweise jeden zweiten Tag und im Sommer, wenn es ein bisschen heißer ist, dann mache ich es vielleicht 3 Tage oder im Winter, wenn es ganz kalt ist, fordert es auch weniger, dass sie da mit der Verdauung keinen Stress nicht kriegen. Mhm. Und die finden ja wirklich ganz viel Nahrung. Ein Fisch ist jetzt nicht so, wenn der mal einen Tag nichts hat, dass er verhungert, der sucht sich schon selber auch was. Also es ist schon viel Nahrung drin auch.
Und mein, wenn sie ihr Futter selber suchen müssen zum Teil, das hält ja auch in Bewegung, das ist ja auch nicht schlecht.
Ja, auf dem Rennen ist es sowieso immer Bewegung, weil wenn es steht, dann ist er krank. Also die muss sich immer bewegen. Und wir haben ja eine Durchflussanlage, also es läuft ja viel Wasser durch. Die haben immer in einer Strömung ausgesetzt, da wo sie sich ein bisschen bewegen müssen, dass sie nicht weggespült werden.
Und der pflanzliche Anteil im Futter, ist der eigentlich nur so mehr oder weniger zum Strecken da oder frisst der Fisch von Natur aus auch pflanzliche Nahrung?
Ja, ein bisschen eigentlich. Salmon frisst überwiegend Fisch oder Krebsal und so Zeug. Aber wenn man das mit Fischmehl mischt, kann man das schon ein bisschen strecken. Dann braucht man praktisch nicht so viel Fischmehl.
Ja.
Und ich bin aber kein Futtermittelhersteller, also die wissen das besser.
Welche Fischarten haben Sie denn in Ihren Weihern?
Ja, ich habe die ganzen Forellenarten, was es gibt. Von der Goldforelle habe ich auch. Dann habe ich die normale Ringbogenforellen. Dann habe ich Seeforellen. Und halt Saiblinge habe ich.
Mhm. Was geht am besten? Was kaufen Sie?
Ja, die normale Forelle. Die normale Ringbogenforelle geht am besten. Und Saiblinge auch besser.
Mhm. Und welche schmecken am besten nach Ihrem?
Die Goldforelle schmeckt mir eigentlich am besten, weil die eigentlich so wie ein Bockforelle schmeckt.
Was gibt es denn für Qualitätsmerkmale eigentlich, wenn ein Verbraucher einen Fisch kauft aus der Fischzucht, kann er feststellen, ob das ein guter Fisch ist? Kann man das sehen, welcher Fisch besser ist oder weniger gut ist? Und kann man sehen, wie frisch ein Fisch ist?
Also normalerweise sieht man bei einem Fisch am besten an den Kiemen, wenn die dunkelrot sind, dass er gesund ist und dass er frisch ist. Dass außen die Schleimschicht glatt ist, das Auge klar ist, am Geruch sowieso. Also wenn ein Fisch einmal riecht, dann ist es eh schon spät. Was halt ganz wichtig ist, wenn man einen Fisch anschaut, man sieht vorne an den Brustflossen, ob die Flossen alle sauber entwickelt sind oder ob der verkümmert ist. An dem sieht man, wie es einem Fisch gegangen ist in seinem Leben.
Wo liefern Sie eigentlich überall hin? Weil Sie sind ja ganz Stück von München draußen.
Ja, also ich beliefere eigentlich die Tagwerkgenossenschaft und die beliefern halt in München dann in Volkhorner und einen Haufen Bio-Hotels haben wir auch. Ich habe in Hag auch einen kleinen Metzgereiladen, da verkauft man auch den Biofisch. Auch an Steckerlfischhändler, die was Steckerlfisch machen, wir haben Bio-Steckerlfisch.
Gut, also das ist so ein zweites Standbein neben der Metzgerei, was Sie haben.
Ja, das ist eigentlich war's ein Hobby immer von mir, Fisch halten, weil ich da groß geworden bin, da unten am Bach als Bub, haben wir da immer gespielt und haben immer Fisch gehalten. Und dann irgendwann haben die mir gesagt, die Tagwerke, also ich mehr einen Biofisch, die kriegen kein her, ob ich nicht machen kann. Sag ich mache immer schon Biofisch für mich selber und arbeite das ein bisschen ausgebaut.
Also Sie sagen gerade, Sie haben immer schon Biofisch gemacht, aber dann haben Sie hinterher dann das zertifizieren lassen, ne?
Ja, ich habe eigentlich als erstes zertifizieren lassen, wie es überhaupt gegangen ist.
Ah, ja.
Vorher haben Sie ja die Kontrollstellen gar nicht auskennt, wenn man Biofisch zertifiziert.
Mhm. Und da werden Sie auch kontrolliert von denen?
Ja, da wird kontrolliert. Und ich mache das eigentlich nach Naturlandrichtlinien. Mhm. Und das ist ein bisschen besser als das Ökonormale. Also darf man nicht ganz so viel Fisch halten und die können auch kontrollieren, die Weihertiefe und ob der Kist drin ist und die Steine und alles. Muss alles passen. Die Wasserqualität wird immer überwacht. Und der Gesundheitszustand von den Fischen wird auch von einem Veterinär überwacht.
So, jetzt werden wir mal schauen, ob man Fische eigentlich hören kann. Aber ich glaube, wir hören es bald, weil der Baumgartner wird jetzt mal füttern. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Also man kann, glaube ich, ganz gut hören, dass die Fische einen ganz guten Appetit haben. Und den wünsche ich Ihnen auch, wenn Sie jetzt Lust auf Fisch gekriegt haben. Vielen Dank, Herr Baumgartner.
Danke, ja.
Wir hoffen, Sie mit der Vielzahl an Aussagen und Möglichkeiten nicht völlig verwirrt zu haben. Wie immer spielen dabei natürlich auch wirtschaftliche und Wettbewerbsinteressen eine Rolle. Und wie immer heißt die Lösung, genau hinschauen, hinterfragen und nicht gedankenlos einkaufen. Vielleicht ein bisschen weniger Fisch, aber dafür aus verlässlicher, guter Quelle. Natürlich auch aus verantwortlicher Fischerei und Zucht vor unserer bayerischen Haustür. Wir wünschen guten Appetit. Wie immer auch ein Hinweis an alle, die sich für die Slowfood-Bewegung interessieren. Schauen Sie rein auf slowfood-münchen.de oder besuchen Sie uns ganz unverbindlich jeden ersten Mittwoch im Monat ab 19 Uhr im Paulaner Brauhaus am Kapuzinerplatz. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auch darauf, dass Sie wieder reinhören, wenn es bei Radio Slowfood München am 7. Februar 2019 um das Thema Milch geht. Einen schönen Abend und einen guten Fisch wünscht Ihnen Ihr Rudolf Böhler. Produktion und verantwortlich für diese Sendung Rudolf Böhler, zweiter Sprecher Armin Schulze.